Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Das sind unsere Themen.
Datenhandel. Mit dem Data Governance Act will die EU das Informationsgeschäft regeln. Datensparsamkeit. Die künstliche Intelligenz lernt den Umgang mit kleinen Datenmengen. Gefahr frei Haus. Wie Lieferkettenangriffe kerntechnische Anlagen bedrohen können. Und das digitale Logbuch. 7-Tage-Intelligenz.
Je mehr Daten man hat, desto besser werden eigentlich die Systeme.
Sagt Reinhard Heckel, Professor für maschinelles Lernen an der Technischen Universität München. Künstliche Intelligenz braucht Daten zum Lernen, um überhaupt erst intelligent zu werden. Aber die sind knapp, entweder weil sie besonders geschützt sind, wie zum Beispiel personenbezogene Daten, oder weil sie erst aufwendig aufbereitet werden müssen, bevor aus ihnen überhaupt gelernt werden kann, oder weil riesige Datensammlungen noch unerschlossen sind. Fehlende Daten für die künstliche Intelligenz, das ist Thema heute bei uns in Computer und Kommunikation. Und mein Kollege Achim Killer hat sich damit beschäftigt. Achim, wie groß ist denn der vielbeklagte Mangel eigentlich wirklich?
Also, es gibt ihn tatsächlich. Es sieht man, wenn Unternehmen KI einsetzen wollen in der Produktion oder im Vertrieb oder wenn sie intelligente Produkte entwickeln wollen, dann geht es oft schief. Es gibt etliche Untersuchungen zum Thema von Gartner und von IDC beispielsweise, die führen viele Gründe dafür an, verschiedene Gründe, je nach Consulting-Firma, die die Untersuchung durchgeführt hat. Aber einig sind sich alle in zwei Punkten. Erstens, KI-Projekte scheitern oft. Ich würde sagen, Quote liegt so im mittleren zweistelligen Prozentbereich. Und zweitens, oft sind fehlende Daten schuld. Es sind absolut zu wenig oder die falschen.
Also, was tun, wenn Daten fehlen? Man muss wohl oder übel mit weniger auskommen. Maschinelles Lernen, wie wir es heute kennen, hat sich in den 1990er Jahren entwickelt, als KI-Forscher auf immer mehr und immer größere Datenbanken zurückgreifen konnten. Datenüberfluss stand am Anfang dieser Entwicklung. Jetzt aber gibt der Mangel die Richtung vor.
Die AI-Systeme brauchen wirklich relativ viel Daten. Also viel mehr Daten, als jetzt zum Beispiel Menschen zum Lernen brauchen. Nicht? Das hat sich jetzt auch wirklich nicht geändert.
So Professor Reinhard Heckel. Was sich aber schon geändert hat in jüngster Zeit, das sind die Algorithmen, mit deren Hilfe Computer lernen. Datensparsame Lernstrategien stehen dabei im Mittelpunkt des Forschungsinteresses.
Man tauscht da so ein bisschen Ressourcen auch gegeneinander. Also man hat ja verschiedene Ressourcen zum Beispiel. Die eine Ressource sind halt einfach die Daten. Die andere Ressource, die man hat, ist die Menge an Compute, die man hat. Das sind ja zwei Ressourcen. Und man kann jetzt so ein bisschen die eine Ressource gegen die andere austauschen. Also wenn man willens ist, sehr viel mehr zu rechnen, dann kann man mit weniger Daten auskommen.
Beispielsweise lässt sich die Trainings- oder Lernphase eines intelligenten Systems verlängern, etwa bei der automatischen Bilderkennung. Ein künstliches neuronales Netz erwirbt dann zunächst quasi Basisfähigkeiten und hinterher spezielle Fertigkeiten.
Man kann das erstmal vortrainieren, so ein Netzwerk, auf irgendwelchen allgemeinen Bildern. Und dann, wenn man dann ein konkretes Problem hat, wie jetzt zum Beispiel einen Tumor zu klassifizieren, wo man nicht sehr viele Bilder hat, dann kann man dieses Netzwerk, das man schon vortrainiert hat, auf diesem großen Dataset von Bildern, die gar nichts mit dem Tumor zu tun haben unter Umständen, feintunen auf diesem Datenset mit den Tumoren zum Beispiel.
Daten müssen aufbereitet werden, um als Lehrmaterial für intelligente Systeme dienen zu können. Beim sogenannten überwachten Lernen werden sie dabei ausgezeichnet, mit einem Label versehen. Auf dem eines Tumorbildes steht dann, ob er sich als bös oder gutartig herausgestellt hat. Diese Art der Aufbereitung ist arbeitsaufwendig, deshalb sind solche Daten entsprechend teuer und andere Lerntechniken werden bevorzugt.
Also was im Moment wirklich am vielversprechendsten aussieht, um von wenig Daten zu lernen, sind diese Self-Supervised Learning-Algorithmen, also selbstüberwachten Lernalgorithmen.
Beim überwachten Lernen wird ein System mit Rohdaten trainiert und der Trainingserfolg anhand der von Menschen erstellten Labels überprüft. Die Labels sind eine Art Lösung für Übungsaufgaben. Beim selbstüberwachten Lernen sind die Lösungen bei den Übungsaufgaben schon dabei.
Zum Beispiel, wir nehmen Text und löschen dann bestimmte Worte in dem Text. Zum Beispiel, wir löschen 10% von allen Worten in einem Text. Und dann trainieren wir einen Algorithmus, diese Worte vorherzusagen.
Ebenfalls mit wenig Daten kommt das sogenannte Active Learning aus. Ein neuronales Netz bekommt dabei nur dann mit Label versehene Daten, wenn es wirklich etwas daraus lernen kann.
Man kann halt zum Beispiel ein neuronales Netzwerk jetzt erstmal trainieren auf einer sehr kleinen Datenmenge. Und dann kann man schauen, okay, wenn man dem Netzwerk jetzt ein bestimmtes Bild geben würde, mit einem bestimmten Label, würde das dann dem Netzwerk überhaupt helfen?
Fällt die Antwort positiv aus, dann würde sich ein Mensch das Bild anschauen und es auszeichnen.
Aber wenn man dann sozusagen das Feedback bekommt, dass dieses Bild eigentlich gar nicht interessant ist für das Netzwerk, weil das Netzwerk vielleicht eh schon mit dem Bild umgehen kann, dann braucht man für dieses Bild ja auch nicht einen Mensch fragen, was das Label ist.
Aktive und selbstüberwachte Lerntechniken kommen so mit relativ wenigen Daten aus. Insgesamt wird aber der Bedarf auch in Zukunft stark ansteigen.
Man will ja auch Algorithmen haben, die sehr robust sind. Also zum Beispiel, wenn man jetzt ein Auto baut, das dann irgendwo auf einer Straße fährt und das automatisch macht, man will, dass es dann bei jeder Wetterbedingung fährt und auch bei sehr ungewöhnlichen Wetterbedingungen. Und dazu braucht man Algorithmen, die halt auch robust sind, die auch gut funktionieren auf Daten, die man nicht so oft sieht.
Der Datenmangel besteht also fort. Die EU will jetzt dem entgegenwirken. Aktuell befindet sich eine Verordnung in der Abstimmung zwischen Kommission, Rat und Parlament, die der künstlichen Intelligenz neue Datenpools erschließen soll. Der sogenannte Data Governance Act. Achim, was hat da die Europäische Union konkret vor?
Ja, der Data Governance Act ist ein kleiner Teil eines ganzen Gesetzespakets im Rahmen dessen, was sich europäische Datenstrategie nennt, also die Schaffung eines Binnenmarkts für Daten. Und der Data Governance Act soll dabei jetzt den Datenaustausch en gros fördern, indem er dafür einen rechtlichen und institutionellen Rahmen vorgibt. Es geht dabei auch um personenbezogene Daten, vor allem aber um Industrie-, Maschinen-, Sensordaten und Ähnliches. Die sollen rechtlich und technisch sicher gehandelt werden können, um, so steht es in der Begründung, KI-Anwendung zu fördern.
Und wie soll das geschehen?
Die zentrale Rolle sollen dabei sogenannte Datenmittler oder Intermediäre spielen. Ja, kann man sich vorstellen wie Notare für Digitales. Die sollen neutral zwischen Anbietern und Käufern vermitteln, Daten formatieren, poolen und gegebenenfalls im Auftrag von Kunden oder Klienten verarbeiten. Eigene Interessen verfolgen dürfen die Intermediäre dabei nicht, also die Daten. Diese Makeln dürfen sie nicht nebenbei noch für andere Zwecke nutzen.
Klingt kompliziert oder zumindest ungewöhnlich.
Ja, einfacher wird's, wenn man sich vergegenwärtigt, wer es nach den Vorstellungen der EU ganz offenkundig nicht machen soll. Stehen ja mittlerweile in jedem Digitalgesetz in Europa solche Andeutungen drin. Im Digital Market Act heißt es Gatekeeper. Und in der Begründung zum Data Governance Act wird jetzt dunkel von etwaigen Akteuren mit beträchtlicher Marktmacht geraunt. Ja, gemeint sind immer dieselben, die Big Five und in dem Fall wohl besonders Amazon und Google.
Und was meinen Sie denn? Kann der Data Governance Act mehr Daten erschließen für Unternehmen und Forschung?
Wenn sich dieses regulierte Marktmodell durchsetzt, dann ja. Das ist ja auch die erklärte Absicht dahinter, dass Unternehmen und öffentliche Einrichtungen mehr Daten teilen oder verkaufen, wenn sie das zu fairen Bedingungen tun können. Und eben nicht zu Bedingungen, die ein Stärkerer diktiert. Dann soll es mehr Daten geben. Aber noch existiert dieses Marktmodell halt nur in Form eines Verordnungsentwurfs. Der wird zwar sicher angenommen werden, sagen alle Beobachter, nächstes Jahr könnte dann der Data Governance Act in Kraft treten, aber viel mehr als ein Projekt ist er dann halt immer noch nicht. Das andere Marktmodell hingegen, das vermachtete, das unregulierte, über das derzeit der Datengroßhandel weltweit abgewickelt wird, das existiert schon. Und es ist nicht abgemacht, dass sich das so leicht aus Europa verdrängen lässt.
Über Datenmangel bei der künstlichen Intelligenz und den Data Governance Act der Europäischen Union sprach ich mit Achim Killer. Vielen Dank.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Daran haben wir uns ja gewöhnt. Cyberangriffe, die werden immer perfider und auch immer gefährlicher. Spätestens seit den vielen Ransomware-Angriffen auf Krankenhäuser oder öffentliche Verwaltungen ist auch ziemlich klar, wie groß das Gefährdungspotenzial werden kann. Und es löst auch zum Teil absurde Vorsichtsmaßnahmen aus. Zum Beispiel, wenn Klinikärzte keine Mails mehr mit Anlagen öffnen dürfen, also zum Beispiel mit Röntgenbildern oder Untersuchungsberichten, weil es sich ja um einen Trojaner handeln könnte. Immer mehr stellt sich dabei heraus, dass die Gefahr nicht nur über die Kommunikations- oder Datenkanäle ins Haus gelangen, sondern Schädlinge teilweise sogar mit den Produkten oder sogar vom Hersteller selbst frei Haus geliefert werden. Das ist bei kritischer Infrastruktur besonders gefährlich, etwa wenn es um kerntechnische Anlagen geht. Mit deren Sicherheit beschäftigt sich die Gesellschaft für Reaktorsicherheit in Köln. Und deren IT-Spezialistinnen und Spezialisten haben sich solche Lieferkettenangriffe genauer angesehen. Darüber habe ich mit Claudia Quester, der Leiterin des Fachgebietes Informationssicherheit bei der GRS, gesprochen.
Bei einem Lieferkettenangriff wird nicht das eigentliche Angriffsziel direkt angegriffen, sondern es wird ein Zwischenziel in der Lieferkette angegriffen, beispielsweise ein Hersteller oder ein Zulieferer von Hardware oder Software, die beim eigentlichen Angriffsziel eingesetzt wird. Das verschafft dem potenziellen Angreifer dann im Wesentlichen zwei Vorteile. Der eine hat damit zu tun, dass es oft einfacher ist, ein schwächeres Glied in der Kette anzugreifen. Kritische Infrastrukturen und insbesondere natürlich kerntechnische Anlagen, die unterliegen ja sehr strengen Anforderungen im Hinblick auf die IT-Sicherheit. Daher sind beispielsweise besonders sensible Einrichtungen gar nicht mit dem Internet verbunden, auch nicht mit weniger sensiblen Teilen der Anlage. Außerdem ist eine Vielzahl von gestaffelten Barrieren und Sicherheitsvorkehrungen vorhanden, die einem potenziellen Angreifer im Wege stehen. Ein Hersteller oder Zulieferer auf der anderen Seite ist jetzt möglicherweise mit weniger Barrieren oder Sicherheitsmaßnahmen geschützt, die von einem potenziellen Angreifer überwunden werden müssten oder ausgehebelt werden müssten. Und dadurch ist es einfach einfacher, über ein Glied in der Lieferkette zu geben. Zudem haben Angriffe natürlich noch den Vorteil, dass sie möglicherweise eine größere Verbreitung ihrer Schadsoftware erreichen, weil ein Hersteller von beispielsweise IT-Systemen hat ja nicht nur einen einzigen Kunden, sondern typischerweise einen ganz breiten Kundenstamm. Wenn es einem Angreifer also gelingt, ein Produkt eines Herstellers zu manipulieren, das vielfach eingesetzt wird, dann erreicht man typischerweise auch als Angreifer einen sehr hohen Verbreitungsgrad für die Schadsoftware.
Warum sind denn genau diese Angriffe, diese Lieferkettenangriffe im Moment besonders stark im Fokus?
Also Lieferkettenangriffe sind in den letzten Jahren immer stärker in den Fokus gerückt. Zum einen, weil sie auch häufiger beobachtet werden. Zum anderen, weil sie typischerweise ein höheres Gefährdungspotenzial haben als andere Angriffe. Und zwar in dem Sinne, sie sind ja letztlich in der Lage, Barrieren und Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen, die beim eigentlichen Angriffsziel aufgebaut sind. Beispielsweise ein Update für ein bestehendes IT-System wird sicherlich nicht an den äußersten Barrieren, die man aufgebaut hat, hängen bleiben, sondern es wird ganz legitim in einem dafür vorgesehenen Prozess in eine Anlage eingebracht. Es landet also schon hinter einigen Barrieren. Das heißt, wenn darin eine Schadsoftware versteckt oder verborgen ist, hat die eine bessere Ausgangsposition, weil noch weniger Barrieren übrig sind, die überwunden werden müssten. Das kann man sich vorstellen wie beim Diebstahlschutz. Wenn Sie etwas sehr Wertvolles vor Diebstahl schützen wollen und das jetzt beispielsweise in einen Tresor legen und den Tresor am besten noch in einen verschlossenen, fensterlosen Raum stellen und dann haben Sie noch vergitterte Fenster, eine einbruchsgeschützte Tür und vielleicht noch eine hohe Mauer um Ihr Grundstück gezogen, am besten noch einen Wachdienst, der da regelmäßig patrouilliert, dann haben Sie sehr, sehr viele Barrieren aufgebaut, um Ihren wertvollen Gegenstand zu schützen. Wenn der Einbrecher jetzt aber gar nicht versucht, über die Mauer zu klettern, sondern sich stattdessen beispielsweise als Ihr Heizungsmonteur ausgibt, dann gelangt er problemlos auf Ihr Grundstück und Sie werden ihm auch bereitwillig die Tür öffnen. Dadurch hat er dann zwar den Tresor noch lange nicht erreicht oder sogar geknackt, aber er hat weniger Hindernisse vor sich. Und genauso ist es auch bei IT-Angriffen über die Lieferkette.
Geht es nur um Softwareprodukte oder geht es auch ganz konkret um Hardwareprodukte, die insbesondere auch in produktionstechnischen oder in energietechnischen Anlagen in Kernkraftwerken dann Funktionen haben?
Also Lieferkettenangriffe können grundsätzlich sowohl Softwareprodukte als auch Hardwareprodukte betreffen. In unserem Fall kümmern wir uns jetzt natürlich hauptsächlich um Softwareprodukte, aber die Hardware verlieren wir dabei nicht aus dem Auge. Wobei zu sagen ist, wenn ich jetzt von Software spreche, dann geht es natürlich nicht nur um klassische Büro-IT, sondern um alle rechnerbasierten oder programmierbaren Systeme oder Komponenten. Und dazu zählen dann insbesondere auch sogenannte industrielle Steuerungssysteme, die speziell dafür da sind, industrielle oder verfahrenstechnische Prozesse zu regeln, sie zu steuern, sie zu überwachen oder auch sie zu schützen. Und die Erfahrungen der letzten Jahre haben eben gezeigt, dass gerade solche industriellen Steuerungssysteme immer stärker in den Fokus von IT-Angreifern rücken und dass gerade Ausspähung, Manipulation oder Sabotage da ein Thema geworden ist. Und das ist natürlich auch im Fall von Lieferkettenangriffen.
Welche Erfahrungen gibt es denn bislang mit solchen Lieferkettenangriffen auf kritische Infrastrukturen?
Ein Beispiel, das sicherlich sehr vielen bekannt sein wird, ist der IT-Angriff auf iranische Zentrifugen zur Urananreicherung mit der Schadsoftware Stuxnet im Jahr 2010. Ich sage hier ganz explizit das Jahr dazu, da es verschiedene Versionen von Stuxnet gibt und nicht alle über die Lieferkette eingebracht wurden. Aber die erste Version, die entdeckt wurde und die auch die bekannteste Version von Stuxnet ist, die wurde letztendlich über die Lieferkette eingebracht. Die betroffene Urananreicherungsanlage, das ist eine sehr gut geschützte Anlage, die ist vollständig von der Außenwelt abgeschottet, nicht nur räumlich, sondern auch netzwerktechnisch. Und daher sind die Angreifer den Weg über die Lieferkette gegangen und haben die Schadsoftware bei einem iranischen Unternehmen eingebracht, das auch an der Entwicklung der Zentrifugen beteiligt war. Und inzwischen wird stark davon ausgegangen, dass Stuxnet genau über diesen Zulieferer in die Urananreicherungsanlage eingeschleust wurde. Ein weiteres sehr, sehr bekanntes Beispiel für einen komplexen Lieferkettenangriff ist die Angriffswelle über manipulierte SolarWinds-Produkte, die im Dezember 2020 für einiges Aufsehen gesorgt hat. Da wurde ein Monitoring- oder Management-System, das weltweit sehr breit eingesetzt wird, manipuliert. Es wurden eine ganze Reihe Versionen unbemerkt mit Schadsoftware infiziert und diese manipulierten Updates wurden dann digital signiert und über den offiziellen Updates-Server der Firma SolarWinds verteilt und weltweit vielfach installiert. Und die Angreifer konnten sich aus den vielen SolarWinds-Kunden, die das manipulierte Update installiert hatten, die interessantesten Angriffsziele herauspicken. Darunter waren dann auch zahlreiche Regierungseinrichtungen, kritische Infrastrukturen und auch bekannte Firmen im IT-Bereich. Anhand der beiden Beispiele werden Sie jetzt vielleicht bemerkt haben, dass das genau die beiden Aspekte abdeckt, die ich eingangs zu Lieferkettenangriffen genannt hatte. Bei Stuxnet wurde die Lieferkette gezielt angegriffen, um ein einzelnes ausgewähltes Angriffsziel zu infizieren, weil man das als möglichen Weg in diese Urananreicherungsanlage identifiziert hatte, während man bei SolarWinds effizient eine sehr, sehr starke Verbreitung erreicht hat.
Es gibt sicherlich noch mehr Beispiele, die Sie auch in der Vorstudie untersucht haben. Und daraus wollen Sie so etwas machen wie einen Katalog der verschiedenen Angriffsmethoden, jedenfalls diese Methoden und die Vorfälle kategorisieren. Was sind da die Aspekte? Wie soll das aussehen?
Also grundsätzlich gibt es natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Lieferkettenangriffe zu kategorisieren. Man könnte jetzt beispielsweise Softwareaspekte oder Hardwareaspekte in den Vordergrund rücken. Das wollen wir hier aber gar nicht machen. Was wir hier zunächst machen wollen, ist eine Unterteilung, die sich recht stark an den Lebenszyklen von Hardware und Software anlehnt. Einfach ausgedrückt schauen wir zunächst, wurde die Schadsoftware im weitesten Sinn während des Herstellungs- oder Entwicklungsprozesses eingebracht? Wurde sie vielleicht in einer Phase eingebracht, die mit der Verteilung der Software oder dem Transport der Hardware vom Hersteller zum Kunden zu tun hat? Oder wurde sie zwar über die Lieferkette, aber tatsächlich erst beim Kunden eingebracht? Und diese drei großen Gruppen werden wir dann natürlich noch feiner untergliedern, aber das sind im Prinzip diese drei großen Gruppen, auf die wir uns zunächst konzentrieren.
Am Ende geht es ja darum, die bestehenden Sicherheitsregelwerke für kerntechnische Anlagen in Deutschland zu aktualisieren und dieses Thema Lieferketten da reinzubringen. Wie muss man sich das dann konkret vorstellen?
Zunächst mal ist das eigentliche Ziel der Untersuchung herauszufinden, welche Maßnahmen und Vorkehrungen kann man denn überhaupt noch treffen, um solche Angriffe über die Lieferkette zu verhindern oder sie frühzeitig zu detektieren. Es gibt nämlich sehr große Möglichkeiten, die man zur Verhinderung oder Erkennung zur Verfügung hat, je nachdem, an welcher Stelle im Lebenszyklus eine Schadsoftware eingebracht wurde in der Lieferkette. Beispielsweise stellen Sie sich vor, ein Update steht auf einer Herstellerseite zum Download bereit und die Angreifer gehen her und tauschen das aus gegen ein eigenes manipuliertes Update. Wenn Sie sich das runterladen und Sie einen sorgfältigen Abgleich der Charakteristika mit dem Hersteller vornehmen, dabei werden dann Ungereimtheiten auffallen. Es wird Ihnen klar werden, ich habe nicht die Datei, die der Hersteller eigentlich beabsichtigt hat. Anders sieht es natürlich aus, wenn Angreifer deutlich aufwendiger vorgehen und wie im Beispiel SolarWinds den Bildprozess der Software manipulieren. In diesem Fall enthält dann das kompilierte Update von Anfang an Schadsoftware oder anders ausgedrückt, noch nicht mal der Hersteller hat dann eine schadsoftwarefreie Version seines Updates. Und da wird natürlich ein einfacher Abgleich von Charakteristika ergeben, dass man die richtige Datei, die ja auch der Hersteller für Schadsoftware frei hält, an den Kunden übergeben hat. Wenn wir nochmal zurückgehen auf das Beispiel des Einbrechers von vorhin, wenn er sich als Heizungsmonteur ausgibt, gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder hat er den eigentlichen Monteur kurz vorher überfallen und ihm sein Auto und seine Jacke gestohlen, oder es gibt die Möglichkeit, dass er sehr, sehr viel aufwendiger vorgegangen ist und sich vielleicht tatsächlich bei der Heizungsfirma hat anstellen lassen. Im ersten Fall können Sie natürlich durch Überprüfen vom Ausweis, dass das Foto nicht passt oder wenn Sie misstrauisch geworden sind, mit einem kritischen Anruf bei der Heizungsfirma herausbekommen, dass der Monteur nicht der Monteur ist, den die Firma losgeschickt hat. Aber im zweiten Fall können Sie so detailliert nachfragen, wie Sie wollen. Es wird natürlich immer heißen, ja, es ist der Monteur, den wir losgeschickt haben, es ist alles in Ordnung. Und das ist im Prinzip das, worauf wir auch mit unserer Kategorisierung abzielen wollen, dass wir sehen wollen, welche Möglichkeiten haben wir überhaupt noch zur Verfügung. Und dann werden wir diesen Strauß Möglichkeiten, den wir dann sehen bei den verschiedenen Angriffsmöglichkeiten, die natürlich nicht alle präventiv sein müssen. Es kann auch bei solchen Maßnahmen darum gehen, frühzeitig zu detektieren, dass ein Angriff läuft und ihn dadurch letztendlich abzubrechen. Das wird dann abgeglichen mit dem, was im Regelwerk bisher drinsteht. Und wenn da sich irgendwelche Lücken ergeben sollten oder es Hinweise gibt, dass man an einer Stelle vielleicht noch nachbessern müsste, dann wird dann natürlich auch gehandelt und in letzter Konsequenz wird dann auch in den Anlagen entsprechend mit weiteren Vorkehrungen die Anlage besser geschützt.
Das war Claudia Quester von der Gesellschaft für Reaktorsicherheit über Lieferkettenangriffe und die Bedeutung für kerntechnische Anlagen.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 23, 24.
Microsoft, Ihr Computer wurde gehackt.
Hallo, ich habe keinen Computer.
Was?
Ich habe auch kein Telefon.
Was? Willst du mich verarschen?
Okay, erwischt. Ich habe wirklich kein Telefon. Spätestens dann, wenn Anrufer das hören, legen sie auf. Für immer.
Aber die telefonieren doch mit dir.
Für diesen Job bist du konditioniert, deine eigenen Lügen zu glauben. Dann glauben sie auch meine. Ich habe kein Telefon, Knacki. Ich bin ein Avatar. Wirklich?
Ja, ja, aber wir telefonieren doch fast jede Woche.
Bin halt ein Avatar mit KI, Knacki.
KI? Wenn wir telefonieren, brauchst du KI?
Das hast du aber gesagt.
Du Heini, damit hast du dich verraten.
Wieso, warum, weshalb?
Weil KI absolut humorlos ist. Künstliche Intelligenz fehlt das Wichtigste. Emotionen. KI hat null Medienkompetenz. Guckst du, wa, Digga?
Aber Alexa, Siri, Google?
Ach, Alexa, Siri und Co. erzählen doch nur, was die programmiert kriegen. Die denken nicht, die erledigen nur Befehle, wie Soldaten. Medienkompetenz heißt denken, nachdenken.
Sagst du, Knacki, ein Coder, der seine eigene Arbeit in Frage stellt?
Genau das ist Medienkompetenz. Fürs Infragestellen brauchst du erstmal kommunikative Kompetenz. Die ganze Welt, die du von Geburt an verstehen gelernt hast, mit allen Emotionen, Angst, Freude, Vertrauen, Bauchgefühl. KI kennt das nicht, sagt übrigens Dieter Barke.
Oh, Barke, der berühmte Professor aus Bielefeld. Wo liegt denn unsere menschliche 7-Tage-Intelligenz auf der nach oben offenen Knacki-Skala? Bei 100?
Nee. Richtung 0,5.
Was? Fakten bitte.
Okay, trotz Pegasus und Sicherheitslöchern, Bank- und Steuer-Apps auf Handys und Kranken-Apps, die nun Gesundheits-Apps heißen, Millionen für Luca-Polizeikontakte in Mainz. Mainz, hey, Karnevalsurlaub für eine Regierung, die, hey, Zensursola, die mal wieder das Internet abschalten will, das jetzt Telegram heißt. Ich sag dir, im grünen Atomkraftwerk hat niemand Telefon. Lustig findet KI das sicher so wenig wie Spaziergängerinnen den Bildungsweg.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
In Deutschland laufen über 3 Millionen PCs mit unsicherem Windows-Betriebssystem. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Das geht aus einer Studie des Sicherheitsunternehmens ESET hervor. Ein Großteil der unsicheren Systeme, rund 2,7 Millionen Geräte, werde mit Windows 7 betrieben. Zu den unsicheren Systemen gehören auch die veralteten Versionen Windows Vista, Windows XP und Windows 8, die zusammen noch auf rund 450.000 PCs zu finden seien.
Mehrere Bundesländer wollen auf die Luca-App verzichten.
Nach Schleswig-Holstein planen auch Bremen und Brandenburg, den Vertrag mit der Luca-App zur Rückverfolgung von Kontakten in der Corona-Pandemie auslaufen zu lassen. Die Anwendung habe keinen großen Mehrwert gebracht, sagte Bremens Gesundheitssenatorin Bernhard. Es seien nur wenige Abfragen vorgenommen worden, sodass sich das System nicht bewährt habe.
Olympioniken sollen bei den Winterspielen in Peking keine eigenen Handys benutzen.
Grund sind mögliche Sicherheitsrisiken. Athletinnen und Athleten sollten daher die vom Deutschen Olympischen Sportbund gestellten Handys verwenden, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Auf diesen Geräten sollten die Sportler auch die offizielle App My 2022 installieren. Die von den Veranstaltern zur Verfügung gestellte App ist obligatorisch für die Teilnahme, da darüber Gesundheitsnachweise erfolgen. China will mit der Anwendung die Einreise von Sportlern verhindern, die mit dem Coronavirus infiziert sind, sowie deren weiteren Status überwachen.
Russland zerschlägt die Hackergruppe Rivel.
Und zwar auf Bitten der USA, das teilte der russische Inlandsgeheimdienst SFB mit. Die Gruppe soll für zahlreiche Angriffe mit Erpressungssoftware verantwortlich sein, darunter auf die US-Softwarefirma Kaseya. Davon waren im vergangenen Juli Schätzungen zufolge weltweit hunderte Unternehmen betroffen.
Nigeria lässt Twitter wieder zu.
Die nigerianischen Behörden haben nach mehr als 7 Monaten die Sperrung des Kurznachrichtendienstes aufgehoben. Ein Sprecher von Präsident Buhari teilte am Donnerstag in dem sozialen Netzwerk mit, der Streit zwischen Twitter und der Regierung sei beigelegt. Nigeria hatte Anfang Juni alle Aktivitäten des Dienstes in Afrikas bevölkerungsreichstem Land gesperrt. Auslöser war offenbar ein umstrittener Tweet von Präsident Buhari, der von Twitter entfernt wurde, weil er gegen die Regeln des sozialen Netzwerks verstoßen habe.
Experten fordern Landesmedienanstalten zum Handeln gegen Telegram auf.
Rechtsexperten haben die Landesmedienanstalten aufgefordert, sich proaktiv in das Bemühen um eine Regulierung des Online-Dienstes Telegram einzuschalten, schreiben 2 Juristen im Online-Magazin LTO. Bislang werde zumeist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz bemüht, die Autoren verweisen aber auf den Medienstaatsvertrag. Dieser formuliere entscheidende Vorgaben, die sowohl Betreiber von App-Portalen, über die Telegram heruntergeladen werde, als auch Telegram selbst betreffen.
Die ukrainische Regierung vermutet Russland hinter der Cyberattacke auf ihre Internetseiten.
Darauf deuteten erste Erkenntnisse hin, teilte das Informationsministerium in Kiew mit. Hacker hatten Donnerstagnacht mehrere Webseiten von Ministerien der ukrainischen Regierung attackiert. So konnte etwa die Seite des Außenministeriums nicht aufgerufen werden.
Sternzeit, 15. Januar. Warten auf die Vega-C-Rakete. Im November des vergangenen Jahres hat zum 20. Mal eine Vega-Rakete vom Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guyana abgehoben. Bei bisher 2 Fehlstarts gibt es bei dieser kleinen Rakete in puncto Zuverlässigkeit noch Luft nach oben. In einigen Monaten soll die verstärkte Vega-C erstmals abheben. Sie bringt einen bis zu 2,2 Tonnen schweren Satelliten auf eine 700 Kilometer hohe Umlaufbahn, die über die Pole hinwegführt. Solche Bahnen nutzen typischerweise Satelliten zur Beobachtung der Erde. Gegenüber der bestehenden Vega ist die neue Version fast 50% leistungsstärker, bei gleichbleibenden Startkosten von rund 30 Millionen Euro. Die Vega C verfügt über 3 Stufen, die feste Treibstoffe verbrennen. Sie funktionieren im Grunde wie Feuerwerksraketen. Einmal gezündet, brennen sie den Treibstoff ab, wobei sie sich weder drosseln noch abschalten lassen. Nur die 4. Stufe, Avum Plus, verbrennt flüssigen Treibstoff und lässt sich mehrfach zünden. So kann die Vega-C verschiedene Satelliten auf unterschiedlichen Bahnen aussetzen. Die Fachleute warten gespannt auf die neue Rakete. Ihre 1. Stufe dient zudem als Booster für die neue Ariane 6. Die verfügt entweder über 2 oder 4 Vega-C-Stufen, die als Verstärkung an der Seite montiert sind. Die unter italienischer Leitung gebaute Vega ist ein wichtiges Standbein für Europas künftige Raumfahrt. Sie soll selbst preisgünstig und flexibel Satelliten ins All tragen und zudem das Flaggschiff Ariane 6 unterstützen.
Sind Lebensmittel zu billig? Um diese Frage geht es gleich bei Streitkultur um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation für diese Woche. Durch die Sendung begleitete sie Manfred Kläuber.